HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute ist Horst Evers zu Gast. Ich heiße Karin Röder. Das Leben ist wunderbar, macht aber häufig viel Arbeit. So wie eines seiner Programme könnte auch sein Lebensmotto lauten. Er schreibt, spielt, singt und erzählt Geschichten. Nicht jene, die die Welt bewegen, doch solche, in denen sich das Publikum wiederfindet. Es sind Geschichten aus dem Alltag, mit denen Horst Evers die Leute aus dem Alltag reißt. Seine Bücher sind Bestseller und er gilt als Meister des Absurden im Alltäglichen. Herzlich willkommen bei Doppelkopf, Horst Evers.
Hallo, ich freue mich sehr. Also ich hatte vor kurzem ein sehr schönes Gespräch mit einem echt sehr guten langjährigen Freund. Es war ganz, ganz hübsch, weil wir auch so weit in unsere Leben reingegangen sind. Also er hat dann irgendwie auch erzählt, dass er früher war ja ganz wild. Ganz wilde Zeit, oh, schlimme Sachen gemacht. Viel Zeug, so verantwortungslos meistens auch und furchtbar und so, was auch stimmt. Also da hat er auch durchaus, ich habe deshalb auch die ganze Zeit genickt. Und er hat sich auch gefreut und ich habe weiter genickt. Und ich mag das ja ganz gerne, weil ich ab und zu auch so Gespräche habe, wo ich nur so durchnicken muss. Also die ganze Zeit am Nicken und so und er fand's auch super und hat weiter erzählt, dass das jetzt mittlerweile alles ganz anders geworden ist und jetzt ist er so verantwortungsbewusst und so schön. Er fühlt sich so viel besser, so viel wohler in diesem Leben. Er ist angekommen im verantwortungsbewussten Leben und da ist er jetzt zu Hause und er ist so glücklich und so schade, dass er da nicht vorher schon war und ich immer weiter genickt und er sich auch total gefreut und so, ah, so verantwortungsbewusst, hat nochmal eine Runde ausgegeben, ich wieder genickt. Also ein richtig schönes Gespräch. Also lief sehr, sehr, also man kann eigentlich sagen Männergespräch. Richtig tolles Männer. Der eine redet, der andere bestätigt. Ne?
Ja, das war das Männergespräch aus dem aktuellen Programm von Horst Evers. Der kategorische Imperativ ist keine Stellung beim Sex. Was hat Sie denn auf diesen Titel gebracht, Herr Evers?
Ich hatte tatsächlich grundsätzlich mir überlegt, dass ich ja ein Programm machen wollte über die Frage, was ist heute noch in Ordnung, was ist nicht in Ordnung? Also wie weit kann man gehen? Haben wir überhaupt noch sowas wie einen Gesellschaftsvertrag, auf den sich auch alle einigen können? Wie kann man das fassen? Was darf man, was darf man nicht? Und das eben an vielen Alltagsbeispielen, in vielen Geschichten damit durchgehen zu erläutern. Und dafür brauchte ich dann halt einen Titel. Und das, was ich jetzt alles gerade erzählt habe, wäre ja viel zu lang gewesen. Also habe ich dann den kategorischen Imperativ gewählt, weiß aber natürlich auch, dass man von sowas schnell abgeschreckt ist und habe deshalb gleich die Erklärung gegeben, dass man auch die Information schon mal hat. Dass selbst Leute, die dann vielleicht nicht ins Programm kommen, aber das zumindest schon mal wissen, was ja eine sehr sinnvolle Alltagsinformation ist, wo auch viele mir dann immer wieder sagen, ja, eigentlich wussten sie das schon. Also es war für sie jetzt keine neue Information. Sie haben das mal probiert, aber es hat sich nicht bewährt. Sie sind nicht richtig zu Gange gekommen, dann auch. Und kann aber sagen, das ist zwar das Thema des Programms und es zieht sich auch wie ein roter Faden durch den Abend, aber ansonsten merkt man da eigentlich nicht viel von. Also man kriegt da nicht viel von mit. Also wenn man es nicht weiß, merkt man es nicht. Also ich bewege mich auf Wegen drumherum, wo ich dann immer wieder dort ankomme. Und dass das wirklich das Thema war, merkt man im Regelfall erst 2-3 Monate später.
Tatsächlich. Ja. Naja, außer Kant werden ja auch noch ein paar andere Philosophen zwischendurch zitiert. Schopenhauer, Hobbes, Sokrates, Descartes, Einstein und so weiter. Also es sind Geschichten direkt vom Erzeuger, schreiben Sie, rund um die Themen Anstand und Moral oder das, was man dafür hält. Das mag ja bei einigen ganz anders aussehen als bei den meisten. Sie schlagen zum Beispiel vor, Herr Evers, ein Stirnband mit einer Halterung für das Smartphone des Partners. Was hat das mit dem kategorischen Imperativ zu tun?
Na, das ist eben das Problem, das man ja mittlerweile oft hat, dass das auch immer wieder Leuten vorgeworfen wird, dass man gar nicht richtig im Gespräch miteinander ist, weil einer die ganze Zeit auch das Smartphone dann eben im Blick hat und schaut. Und das wäre dann einfacher, wenn man einfach das Smartphone an die Stirn des anderen heften würde, dann könnte man gleichzeitig vernünftig miteinander reden, hätte den Augenkontakt, hätte aber auch das Smartphone im Blick. Mhm. Und somit für alle ist es eigentlich ein großer, großer Gewinn in dem Falle. Und man hat eben auch tatsächlich die Möglichkeit, wenn es wirklich dann blöd kommt, dass man direkt sich wegdrehen kann und in dem Moment, wo man sich wegtritt, dem anderen auch das Smartphone dann wegnimmt und somit ganz andere Möglichkeiten der Bestrafung auch hat. Also ich glaube schon, dass es an sich ein großer Gewinn wäre.
Na, das müssten Sie mal als Patent anmelden, diese Stirnbandhalterung für das Smartphone des Partners. Ja, Herr Evers, Sie sind ja auch leidenschaftlicher Bahnfahrer, sind auch heute zu uns zum Doppelkopf mit der Bahn gekommen nach Frankfurt und haben ja auch Ihre Erlebnisse in der Bahn schon häufig zu Geschichten verarbeitet. Was haben Sie diesmal aufgeschnappt?
Na, ich bin an sich also ein großer Freund der Bahn, das muss man wirklich sagen. Hab sie immer in Schutz genommen, sag auch immer wieder gerne, die Bahn ist viel, viel besser als ihr Ruf. Ganz oft bekommt man gratis viel mehr Fahrzeit dazu, als einem eigentlich zusteht. Und da sind sie auch wirklich sehr verlässlich, wobei oft die Großzügigkeit mich geradezu überwältigt, das muss ich sagen.
Ja. Ja,
ja. Ich habe wirklich schon sehr viele Bahngeschichten erzählt und bin an sich auch mittlerweile an dem Punkt, wo ich denke, da kann nichts mehr kommen. Ich habe wirklich alles erlebt, ich habe wirklich alles aufgeschrieben, habe auch oft die Situation, wenn ich dann im Zug sitze und das heißt wieder, wir haben ein Problem mit den Türen oder sonst irgendwas, wo ich dann auch direkt sage, habe ich schon drüber geschrieben, müsst ihr nicht machen, fahrt einfach, kenne ich schon, es ist gut gemeint, dass wieder irgendwas ist oder so, braucht ihr eigentlich nicht und dachte, da kann nichts mehr kommen. Aber es ist jetzt in diesem Falle eben eine Geschichte von einem Schaffner. Also es geht das Geschrei los im Zug. Man hat wieder wegen einer Signalstörung eine Stunde Verspätung und jemand regt sich wahnsinnig auf. Es ist völlig verrückt und so. Und ich denke, irgendwas ist anders als sonst. Muss eine ganze Weile überlegen, bis es mir auffällt, als ich sehe, es ist der Schaffner, der sich so aufregt. Und der schimpft, warum schaffen wir das nicht? Ist furchtbar. Und das ist dann sehr schön, weil aus dieser Situation war es dann auch tatsächlich heraus so, dass dann die Fahrgäste angefangen haben, ihn zu beruhigen. Aber das ist doch nicht so schlimm. Jetzt regen sich doch nicht so auf mit dem Zug. Es kann doch immer mal was sein. Mit dem Auto kann man auch im Stau stehen. Und es zeigt sich, dass das vom Schaffner aus gesehen eine sehr kluge Strategie war, dass er, bevor überhaupt irgendjemand anders sich aufregen kann, eher das alles vorausnimmt und dann tatsächlich die Fahrgäste ihn beruhigen und die Bahn sehr in Schutz nehmen.
Das ist ja eigentlich auch schon um die Ecke gedacht von dem Schaffner. Er hat im Grunde dafür gesorgt, dass die Fahrgäste den kategorischen Imperativ verinnerlichen.
Ganz genau. Und das hat mich sehr beeindruckt. Das fand ich sehr. Die Geschichte geht dann natürlich noch sehr viel weiter und dreht nochmal um mehrere Stufen. Aber diese erste Stufe, die auch tatsächlich so war, also das fußt wie so oft auf einem tatsächlichen Erlebnis, das fand ich sehr beeindruckend. Das fand ich unglaublich klug von diesem Schaffner und war wirklich ein Moment, wo ich dachte, nee, da hat er jetzt doch nochmal was gemacht, was ich so bislang noch nicht hatte.
Ja, gefällt mir.
Vielen Dank dafür.
Gefällt mir die Geschichte. Ja, Sie bekommen ja viel zu sehen übers Jahr, Herr Evers, wenn Sie ständig von A nach B quer durch Deutschland fahren. Sie haben sogar die unspektakulärste Sehenswürdigkeit der Welt auf einer Ihrer Reisen dann zu sehen bekommen. Was ist das?
Das ist die tiefste Stelle Deutschlands. Die tiefste Stelle Deutschlands ist in der Nähe von Wilster. Und diese Sehenswürdigkeit, sie besteht tatsächlich aus einem Schild, einer Bank und einem Pfeil, der auf diese tiefste Stelle zeigt. Die tiefste Stelle selbst ist aber mehr so eine Delle, eine Wiesendelle, auf die man dann schaut und wo auch nichts weiter ist als diese Delle eben. Also die Veranstalterin wollte unbedingt mit mir dahin und weil ich sehr früh los musste, standen wir dann eben um 6:30 Uhr morgens an dieser tiefsten Stelle. Es war total kalt. Wir standen dort ratlos mehr oder weniger eine ganze Weile, wo ich dann irgendwann auch zu dieser tiefsten Stelle Deutschlands gesagt habe, ja, das ist also jetzt die tiefste Stelle Deutschlands, sieht man gar nicht so. Und sie dann eben den schönen Satz daraufhin sagte, ja, das sagen alle. Was, wie ich finde, man kann es kaum schöner sagen. Und später hat sie mich zum Zug gesagt, hat gesagt, Mensch, Sie müssen unbedingt nochmal wiederkommen. Und dann aber mit mehr Zeit, wo ich persönlich auch dachte, ja, an einem Tag schafft man das ja alles gar nicht. Ja. Das war auch ein sehr prägendes Erlebnis für mich, wo ich auch dachte, ja, viele Sehenswürdigkeiten geben sich unnötig Mühe. Es muss gar nicht so viel sein. Es kann viel nachdenklicher, viel nachwirkender sein. Oft auch Sachen, die man gar nicht so sieht, wo man einfach nur so steht und denkt, warum? Wir sollten viel mehr Warum-Sehenswürdigkeiten haben.
Wahrscheinlich die unspektakulärste Sehenswürdigkeit der Welt in Wilster besteht aus einer Delle. Sie können wunderbar erzählen, Herr Evers. Nur in Ihren Programmen, wenn Sie auf der Bühne sind, lesen Sie meist vor. Warum?
Also angefangen hat es damals tatsächlich damit, Ende der 80er Jahre schon, haben wir die ersten Vorlesebühnen gegründet. Und damals war es natürlich so, dass wir alle sehr schüchtern waren und ich vor allen Dingen, ich war wahnsinnig schüchtern, bin ich eigentlich auch heute noch, ich lasse es mir nur nicht mehr so anmerken. Und deshalb mit dem freien Sprechen und allem große Probleme gehabt hätten und deshalb haben wir unsere Geschichten eben vorgelesen. Das war schön, da musste man das Publikum nicht angucken, man hat auf seinen Zettel geguckt, das vorgelesen. Das wäre mittlerweile nicht mehr so. Ich könnte es mittlerweile auswendig lernen, war sowieso nie ein Problem. Und ich könnte es alles auch so erzählen, aber es ist eine andere Form. Also ich habe eine andere Konzentriertheit in dem Moment, wo ich dann in eine Geschichte wechsle. Und man muss fairerweise sagen, meine Programme bestehen mittlerweile zur Hälfte aus Erzählen und Reden und allem und nur noch zur anderen, auch immer kleiner werden in Hälfte daraus, dass ich dann zwischendrin die konzentrierte Form des Vorlesens auch nehme. Aber in dem Moment, wo man das nimmt, hat man halt einen anderen Raum nochmal. Ja. Man hat andere Ebenen, man kann auch etwas komplizierter, verschachtelter erzählen und man gibt nicht mehr ganz so viele Bilder vor. In dem Moment, wo ich so in freier Rede erzähle, gebe ich natürlich durch Gesichtsausdrücke und allmöglich ganz viele Bilder vor und solange man vorliest, haben die Leute ihre eigenen Bilder, ihre eigene Geschichte auch im Kopf. Sie können besser auch komplizierteren Geschichten folgen. Und deshalb ist das ein Mittel, das ich natürlich niemals aus der Hand geben mag. Also jetzt eben im ständigen Wechsel. Aber es ist für mich nach wie vor ein großer, großer Gewinn. Und dadurch, dass ich das habe, dass ich selbst immer entscheiden kann, erzähle ich etwas jetzt frei oder lese ich es vor oder habe ich eine Mischform, dadurch habe ich dann tatsächlich auch die Möglichkeit, eigentlich in dem Programm alles zu erzählen. Ja. Weil länger als 2,5 Stunden sollte so ein Abend ja nur auch nicht gehen. Und dann kannst du nicht so viele von so ausführen. Da habe ich dann die Möglichkeit, das eben wirklich kompakt und konzentriert aufzuschreiben, was man im freien Erzählen so wahrscheinlich nicht machen könnte. Und als Geschichte so zu fassen und dadurch wirklich alles erzählen kann, was ich erzählen möchte.
Also erzählen und vorlesen als dramaturgische Stilmittel, die sich gegenseitig ergänzen.
Die sich wunderbar ergänzen.
Im Programm von Horst Evers, das aktuelle heißt, der kategorische Imperativ ist keine Stellung beim Sex. Ja, dann würde ich doch jetzt mal so eine vorgelesene Geschichte gerne hören.
Genau, das ist jetzt einfach die Titelgeschichte, die auch wieder genauso heißt. Und davon vielleicht mal die erste Seite, so als Eindruck. Wenn ich meinen Computer einschalte, werden mir ungefähr 30 verschiedene WLAN-Netze aus der Nachbarschaft angezeigt, die kreuz und quer durch die Wohnung strahlen. Früher hießen davon die meisten wie ihre Geräte, also Fritzbox, Speedport, Horstbox und so weiter. Mittlerweile jedoch haben praktisch alle persönliche Namen. Und werden immer häufiger auch als eine Art schwarzes Brett für Mitteilungen an die Nachbarn genutzt. So heißt eines zum Beispiel tatsächlich, beim Ficken bitte die Fenster zum Hof schließen. Ein anderes, habe Hunger, wer kocht? Was später umbenannt wurde in, tausche Mann gegen warme Mahlzeit. Manche Netznamen sind freundlich, optimistisch wie Kopf hoch oder nur Mut. Andere weniger, wie wir werden alle sterben. Wir haben alles dabei. Manchmal mache ich auch kleine Spiele. So heißt beispielsweise ein Netz keine Ahnung, ein anderes kein Netz. Also nenne ich mein Netz dann ist das Neue und hoffe, dass irgendwann die drei Netze zufällig so in der Reihenfolge untereinander stehen, also dass man dann liest, kein Netz ist das Neue, keine Ahnung. Und wenn das passiert, dann freue ich mich. Völlig sinnlos, klar. Manchmal muss ich mehr als 20 Mal die Netzsuche neu durchlaufen lassen, aber wenn es dann endlich klappt, dann habe ich Spaß. Immerhin. Auch wenn das natürlich ein Humor ist, der ihn manchmal auch sehr einsam wirken lässt. Ein paar Netzbetreiber aus meiner Nachbarschaft kenne ich. Von den meisten jedoch weiß ich nicht mehr als ihre WLAN-Namen. Moderne, anonyme Kommunikation. Als wir die technischen Möglichkeiten noch nicht hatten, funktionierte das natürlich noch anders. Aber das würde jetzt zu weit führen.
Horst Evers, total vernetzt. Eine Geschichte aus seinem aktuellen Buch, der kategorische Imperativ ist keine Stellung beim Sex. Ja, jetzt wird es Zeit für Musik, Herr Evers. Sie haben sich auch drei Musiken ausgewählt. Die erste stammt von Pigor und Eichhorn. Und da geht es auch um einen Philosophen, und zwar Heidegger.
Genau.
Was ist Sein? Was ist Sein? Was ist die Frage nach dem Sinn vom Sein? Was ist Sein? Was ist Sein? Was ist der Sinn vom Sein? Was Fragen dieser Frage hat, als Fragen nach natürlich sein Befragtes, Gefragtes, Erfragtes und als Fragen eines Seinten selbst den Charakter des Seins.
Des Seins!
Das Fragen dieser Frage ist ein Seinsmodus eines Seinten, das wir je selbst sind. Das heißt, das Sein dieses Seinten ist je meins.
Je meins!
Und in seiner Jemeinigkeit, worum es diesen Sein in seinem Sein geht.
Oh, oh, oh.
legt ein Charakter des Daseins. Alles so sein, diese sein, ist primär sein, daher drückt das Wort Dasein nicht sein, was aus wie Tisch oder Stein.
Nein, nein!
Sondern sein, sein, 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 sondern sein, sein. Da hat, da hat, da hat, da
Heidegger wieder mal recht, da hat,
da hat, da Heidegger wieder mal recht, da hat,
da hat, da Heidegger wieder mal recht, da hat, da hat, da Heidegger, Heidegger, Heidegger.
Ja, der Heidegger Pigor singt und Eichhorn darf begleiten. Der Pianist Benedikt Eichhorn hat sie, Horst Evers, auch beim Singen begleitet.
Genau.
Hat für sie alte Hits umgedichtet. Was macht mehr Spaß? Geschichten erzählen, vorlesen oder singen?
Ah, das ist tatsächlich wie die Frage nach, welches deiner Kinder ist dir das Liebste? Also, ich glaube, dass ganz, ganz viele Kleinkünstler, so wie ich auch, auf die Bühne gegangen sind und eigentlich im tiefsten Innern immer Rockstar sein wollten. Mhm. Und dieses Gefühl mit Band und mittlerweile mit Benedikt machen wir die Bezirkslieder mit Band, also mit drei hervorragenden Musikern auch noch dazu, wirklich mit dieser Wucht von hinten dann singen zu können und so, das ist schon, das ist mit Geld nicht zu bezahlen. Das ist einfach wunderschön, dass ich das darf auf der Bühne. Wir machen es nur einmal im Jahr. Und das ist wirklich etwas, was man sich dann gönnt zwischendrin. Also ich mache auch das mit den Geschichten vorlesen und erzähle natürlich wahnsinnig gerne und bin sehr dankbar. Aber dass ich zwischendrin auch einmal immer jedes Jahr eine Woche wie ein Rockstar da über die Bühne hüpfen darf, das ist schon auch eine großartige Sache.
Mit den Bezirkslieder über Berlin. Und Berlin ist ja Ihre Wahlheimat seit nunmehr, glaube ich, mehr als 30 Jahren.
Genau, ne? 87 bin ich nach Berlin gekommen, jetzt sind es mittlerweile über 30 Jahre schon. Ja.
Direkt nach der Schule? Zum Studium?
Fast nicht. Ich habe noch die Bundeswehr zwischendrin gemacht, was damals ungewöhnlich war, wenn man nach Berlin geht.
Ja klar, also Sie hätten ja auch sich befreien lassen können wegen Berlin.
Hätte ich im Prinzip machen können, aber hat sich da nicht so ergeben. Mhm. Aber dann bin ich direkt nach Berlin und da auch bislang geblieben.
Ja, und viele Ihrer Themen spielen ja auch in Berlin. Zum Beispiel gibt es eine CD mit 1000 sehr persönlichen Rückblicken auf 1000 Vorstellungen, aufgenommen im Mehringhof-Theater. Das ist quasi Ihre künstlerische Heimat, Ihr künstlerisches Wohnzimmer in Berlin. Das sind absurde Anekdoten und krude Erinnerungen. Horst Evers, Sie haben ja so eine Art Dienstkleidung, ne?
Mehr oder weniger, ja.
Schwarze Hose, rotes T-Shirt.
Genau.
Hemd. Oder Hemd, ja. Ich nehme an, das ist nicht immer das Gleiche.
Viele Nein, haben ich habe Sie natürlich von, mehrere. Ich weiß es gar nicht genau. Also insgesamt sind es, da ich keins von diesen Hemden auch irgendwann wegschmeiße oder so, die bleiben alle und alle, die mal mit auf der Bühne waren, werden auch archiviert.
So eine Art Maskottchen dann auch?
Ein bisschen schon, ja. Also eben die werden auch, wenn sie irgendwann aus allen möglichen Gründen, also im Regelfall, weil sie dann wirklich am Kragen zu abgestoßen sind, wenn sie irgendwann in Rente gehen, werden sie auch würdevoll in Rente geschickt und haben zu Hause sozusagen einen eigenen Karton, wo sie auch gelagert werden. Also die gehen nicht, außer ein paar wenigen, die mittlerweile tatsächlich zu guten Zwecken auch versteigert wurden. Das hat es schon gegeben. Aber die anderen sind alle noch da. In der aktuellen Rotation habe ich meistens so 12 bis 15 Hemden. Normalerweise, wenn ich jetzt auf Tour bin, brauche ich natürlich eigentlich nur 2 bis 3. Das reicht dann auch. Aber ich spiele ja beispielsweise den Jahresrückblick auch mit anderen in engen Garderoben. Dann mit jedem Tag Doppelvorstellung. Und da ist es schon schöner, wenn man viele Hemden zur Auswahl hat. Weil man möchte ja auch noch lange befreundet bleiben.
Okay. Ja, sehr schön. Horst Evers dekoriert mit den höchsten Kabarettpreisen, dem Deutschen Kabarettpreis, dem Deutschen Kleinkunstpreis, dem Salzburger Stier und vielen anderen mehr. Ja, Sie müssen ja schon offene Ohren haben, wenn Sie die Geschichten, die Sie aufschnappen, konstruieren, umschreiben, garnieren, variieren, zuspitzen, auf eine Pointe hinarbeiten, ja auch. Wie viel ist da 1:1, Herr Evers? Gibt es das auch?
Das gibt's auch. Also es gibt tatsächlich Geschichten, an denen musste ich fast gar nichts machen. So wie sie waren, konnte ich sie fast komplett übernehmen. Das ist aber eher der Ausnahmefall, das gebe ich zu. Ich werde oft gefragt, sag mal, sind eigentlich alle deine Geschichten wahr? Wo ich dann ehrlicherweise schon auch sagen muss und das auch natürlich sage, ja, es sind alle Geschichten komplett wahr, eindeutig, aber sie sind nicht immer ganz genauso passiert. Also das ist nicht, weil das weiß auch jeder, es passiert einem ja alles mögliche Zeug, aber dass da Wahrheit dabei ist bei dem, was einem so passiert, das ist eher selten. Die Wahrheit muss ich oft dann schon auch noch mit dazu schreiben, weil an sich passiert nur Realität. Nein, es gibt dann aber tatsächlich immer ein Erlebnis, das dem eigentlich auch zugrunde liegt, wo ich dann natürlich das verdichte, und es passieren einem ja auch selten im alltäglichen Leben Schlusspointen. Das Pech habe ich leider, wo ich oft auch warte und denke, na komm, macht mir doch eine Schlusspointe, das ist immer so mühsam. Hat man so nicht, und das ist dann schon oft gebaut. Also dann auch in den, ja, in den weiteren Ausformungen und so. Aber ich wüsste eigentlich keine Geschichte, jetzt zumindest auf Anhieb, die ich mir komplett aus den Fingern gesogen hätte. Also es war immer irgendein Grunderlebnis, aus dem dann die Geschichte hervorgegangen ist.
Der Star-Reporter Egon Erwin Kisch hat ja mal geschrieben, nichts ist faszinierender als die Wirklichkeit. Man könnte ja auch in Ihren Worten sagen, Herr Evers, nichts ist lustiger oder amüsanter als die Wirklichkeit, oder kann es zumindest sein.
Genau, aber so ein bisschen Arbeit macht es schon, das dann in eine vernünftige Form zu bringen, weil teilweise, wenn man wirklich nur die Wirklichkeit so wie sie ist aufschreibt, sagen einem hinterher auch Leute, das glaube ich dir nicht.
Ja.
Das ist doch Quatsch. Und so, also du musst schon auch die Wirklichkeit so weit ins Glaubwürdige wieder bringen. Und das hast du eben nicht nur beim Erleben. Da muss man sich da ein bisschen was ausdenken, damit es irgendwann auch glaubwürdig wird.
Dafür braucht man die feine Feder eines Horst Evers. Ja, da weben Sie so aktuelle Ereignisse ein? Wie sieht das aus? Machen Sie sich Notizen unterwegs oder haben Sie immer so einen Block dabei oder ein Aufnahmegerät? Immerhin haben Sie ein Smartphone, ne? Da kann man ja auch viel mitmachen.
Genau, das hatte ich lange, oder das habe ich alles probiert mit Aufnahmegeräten und dergleichen mehr. Das hat meistens in großen Enttäuschungen geendet.
Warum?
Weil ich immer dachte, oh, ich habe eine super Idee und mich auch total darauf gefreut habe, das Band dann abzuhören und dann hören musste, so doll ist es gar nicht. Und deshalb mache ich mir jetzt nur noch sporadische Notizen und die lese ich dann und denke, ah, aber das war doch eigentlich so eine tolle Idee an sich gewesen. Und jetzt steht da nur das und dann überlege ich so lange, bis ich wieder auf diese tolle Idee, die ich eigentlich gehabt habe, die wahrscheinlich nie da war, komme, die dann vermutlich eine neue ist. Also ich nutze auch das Notizbuch im Smartphone. Meine Tochter hat mich vor einiger Zeit irgendwann mal gefragt, sag mal, wie war das eigentlich, als es noch keine Handys gab? Wie habt ihr das überhaupt gemacht? Wie habt ihr euch überhaupt verabredet und so? Was ich toll fand, dass sich dafür interessiert hat, also da auch über die Zeit vor ihrer Geburt nachgedacht hat und so, weshalb ich ihr das auch gerne erklärt habe, wo ich ihr dann eben natürlich gesagt habe, ja, wir haben uns damals nicht verabredet. Also das ging ja gar nicht. Also ohne Handys, wie soll das gehen? Also das war damals noch so, man ist eben aus dem Haus gegangen und der Erste, den man getroffen hat, mit dem hat man dann den Tag verbracht. So war das. Es war auch schön. Also viele fanden es schöner, fanden es gerechter, fanden es spannender. Natürlich haben auch einige gemogelt. Die haben dann hinter der Tür oft gewartet, bis endlich jemand vorbeikommt, wo sie dachten, hey, jetzt, was dann für andere Dofer wie mich, der ich dann oft tagelang auf und ab die Straße laufen musste, bis endlich mal einer aus der Tür kommt, mit dem ich dem, also es war eine wilde Zeit, aber es ging auch damals ohne Handy. Also an sich weiß man gar nicht, warum man sie erfunden hat.
In Ihrem Fall, Herr Evers, Sie sind ja auch in der Nähe von Diepholz aufgewachsen, in einem kleinen Dorf, Evershorst.
Ja.
Also Ihr Name kommt nicht von ungefähr. Da ist ja nicht gerade der Bär los. War das auch so eine Form von kreativer Langeweile in diesem Dorf?
Natürlich. Also ich hatte jetzt aber auch den großen Vorteil, ich bin wirklich auf dem Bauernhof groß geworden, wie viele Leute, die irgendwann auf der Bühne landen, ein Bauernhofkind. Und das Tolle auf dem Bauernhof ist, dass wirklich immer Arbeit ist. Also das bewundere ich nach wie vor, sowohl meine Großeltern als auch meine Eltern haben wahnsinnig viel gearbeitet, haben wahnsinnig viel gemacht. Und das führt aber auch dazu, dass auch für die Kinder eigentlich immer Arbeit war. Das heißt, du durftest nie unbeschäftigt wirken. Du musstest immer zu tun haben, weil in dem Moment, wo sie den Verdacht hatten, du könntest Langeweile haben oder du könntest unbeschäftigt sein, musstest du sofort irgendwas machen. Und wenn es nur durchfegen ist oder sonst irgendwas bei den Tieren oder auf dem Stall oder füttern oder ans Gatter oder irgendwas war dann immer zu tun. Das heißt, ich bin von klein auf darauf trainiert, nie Langeweile zu haben. Immer mich irgendwie zu interessieren, immer dabei zu sein, immer neugierig zu sein, weil ich genau wusste, wenn ich Langeweile hätte, muss ich irgendwas arbeiten. Also dann lieber. Und tatsächlich diese Neugier, diese, wie ich finde, sehr, sehr positive Unruhe. Mhm. Immer zu schauen, was kann ich machen mit meiner Zeit, was kann funktionieren, das nützt mir natürlich bis heute. Das Einzige, wo ich Langeweile haben kann, ist, wenn ich in einer Situation bin, wo ich nicht rauskomme. Also wenn irgendjemand auf mich einredet und ich keine Chance habe, den eigenen Gedanken nachzugehen, dann könnte es schwieriger sein. Aber sobald ich quasi mit mir alleine bin, könnte mir, glaube ich, nie langweilig sein, weil ich vom Kind auf darauf trainiert bin. Ich
weiß ja gar nicht, wie oft das überhaupt vorkommt. Sicher auf Tournee hin und wieder, nur Sie sind verheiratet, von Ihrer Tochter haben Sie eben gesprochen. Sie spielt auch eine Rolle in dem Buch, kommt immer wieder mal vor. Wie alt? 17 ist sie, glaube ich.
Die ist jetzt mittlerweile 17, wobei wir haben eben auch die Absprache. Ihre Freunde kennen das alles und verfolgen das ja. Ich habe in Berlin auch zwei Radiokolumnen und so und die kriegen das alles mit, was ich mache. Und um sie zu schützen, habe ich deshalb die Absprache, dass sie in den Geschichten immer 3 bis 4 Jahre mindestens jünger ist, als sie tatsächlich ist. Also es sind nie Geschichten wirklich aus ihrem jetzigen Leben, sondern immer Geschichten, die schon 3, 4 Jahre zurückliegen, wo sie dann sagen kann, ja, das ist ja lange her und wo es dadurch dann auch verfremdet einigermaßen ist. Und deshalb darf ich so viel und schön auch von ihr erzählen.
Die offizielle Erlaubnis ist da. Ich könnte mir vorstellen, so eine Familie kann ja auch eine ganz gute Basis oder Trainingslager sein, auch für Geschichten.
Natürlich. Das ist sozusagen die einzige große Angst, die ich hätte, dass ich meiner Tochter peinlich wäre. Also da schaue ich tatsächlich immer ein bisschen bei den Geschichten. Und manchmal, wenn ich mich dann auch in für mich etwas unsicheres Fahrwasser begebe, also wenn ich jetzt Geschichten habe, wo dann Sachen wie Snapchat oder solche eine große Rolle spielen und also Sachen, die ich jetzt wirklich nur noch so aus der Ferne nutze und auch wo es für mich reicht, dass ich in etwa weiß, wie es funktioniert, die lege ich hier tatsächlich dann auch vor und sage, ist das okay oder mache ich mich irgendwie völlig zum Horst, wenn ich das so schreibe, also wirklich völlig ahnungslos. Oder es gibt in dem Buch auch eine Geschichte mit den Abkürzungen, die sie halt wählen und machen. Und die habe ich natürlich alle von ihr absegnen
HDL
lassen.
HDL zum Beispiel schreibt sie ihnen dann.
Genau.
Heißt?
HDL? Hab dich lieb.
Hab dich lieb, ja klar. Muss man aber erstmal einen Moment überlegen, ne? Was könnte das heißen?
Und die habe ich natürlich alle von ihr absegnen lassen, also ob die auch richtig sind, ob ich sie auch richtig verstanden habe, wobei natürlich dann der Witz in der Geschichte ist, dass ich sie eben nicht richtig verstehe, aber da passe ich schon auf, also dass es nicht oder ich nicht zu blöd und zu ahnungslos wirke.
Horst Evers, auch beim WDR zugange, bei den Vorlesern und, Sie sagten es eben, 2 Radiokolumnen bei Radio 1 Berlin.
Radio 1 in Berlin, ja.
Donnerstags und sonntags und ja, in Ihrem Buch, der kategorische Imperativ ist keine Stellung beim Sex, da gibt es so eine Begebenheit aus Ihrer Wahlheimat Berlin. Können Sie uns die nochmal vorlesen?
Genau, das ist eigentlich keine Geschichte, sondern nur so ein Schnipsel.
Ja.
Das ist etwas, wo ich nichts dran gemacht habe, was ich, glaube ich, wortwörtlich so aufgeschrieben habe, weil es auch mehr ein Dokument sein soll. Also eigentlich keine Geschichte, sondern wirklich nur ein zeitgenössisches Dokument. An der Bushaltestelle. Ein Paar um die 50 sitzt auf dem kleinen Bänkchen. Ihr scheint etwas auf dem Gemüt zu liegen. Zumindest wirkt sie so, als wäre sie in großer Sorge. Das entgeht auch ihm nicht. Weshalb er fragt, was hast denn? Sie seufzt. Du sag mal, war ich da gerade in der Bäckerei zu freundlich? Eine Frage, die sowohl nur in Berlin in der allergrößten Normalität und Alltäglichkeit gestellt wird. Er antwortet vermutlich völlig aufrichtig, wäre mir jetzt gar nicht so aufgefallen. Doch das beruhigt sie nicht. Nee. 2-mal bedankt und dann noch einen schönen Tag gewünscht. Also gemessen am Service war das völlig übertrieben. Er denkt angestrengt nach, tröstet schließlich. Naja, vielleicht hast du ja Glück gehabt und sie hat deine Nettigkeit gar nicht so mitgekriegt. Sie nickt traurig. Wollen wir es mal hoffen.
Ja, genau so ist es. Kann ich unterstreichen. Wie ist es denn, Horst Evers, nach mehr als 30 Jahren in Berlin? Gewöhnt man sich da an diese etwas, naja, doch hart, aber herzliche Art der Berliner?
Man gewinnt sie lieb. Es ist tatsächlich so, dass ich sie nicht mehr missen möchte, weil es ist ja wirklich auch nett gemeint. Es ist auch eine Schule des Lebens sozusagen und man begreift, dass es eigentlich dann auch ein Kompliment ist. Also Berliner sind ja sozusagen eigentlich relativ höflich, aber sie sind so lange höflich, wie sie dich nicht für voll nehmen. Mhm. In dem Moment, wo du angekoffert wirst, weißt du, jetzt bist du auf Augenhöhe.
Ah, ja.
Also das ist, solange sie höflich sind, nehmen sie dich eigentlich nicht ernst. Und das ist schon eine Art und Weise des Umgangs miteinander, der eine relativ große Direktheit hat. Das ist nicht nur in Berlin so, das ist im Ruhrgebiet auch relativ ähnlich. Eigentlich ist es wahrscheinlich in fast allen Regionen so, wenn man sich ein bisschen eingefuchst hat. Es sind dann oft nur ganz kleine Feinheiten und da muss man dann schon eine Weile dafür da sein, um die zu erkennen. Das wird auch sicher in Hessen praktisch in jedem Ort so ähnlich sein, dass du irgendwann diese kleinen Feinheiten bemerkt hast zwischen der Höflichkeit, die alle kriegen, die aber gleichzeitig dann auch sagt, ich interessiere mich überhaupt nicht für dich, und dann dieser nicht mehr ganz so großen Höflichkeit, die womöglich sogar ins Schroffe geht, die aber eben zeigt, nee, jetzt nehme ich dich für voll. Und in Berlin habe ich eben dieses Gefühl mittlerweile und ich finde das sehr schön. Ich mag das sehr und bin manchmal beleidigt, wenn die Leute zu höflich zu mir sind, weil ich denke, was fällt denen ein? Ich wohne seit 30 Jahren hier. Ich habe ein Recht darauf, ein bisschen angemuffelt zu werden.
Jetzt hat die Frau ja irgendwie, zu Recht war sie nachdenklich, natürlich, dass sie möglicherweise eben, dass sie, zu höflich war, ja, zur, genau, Bäckereiverkäuferin. Horst Evers Musikwunsch Nummer 2 und der stammt von Manfred Maurenbrecher, das alte Fahrrad.
Da schiebt ein Mann sein altes Fahrrad durch den Regen und den Wind. Man sieht dem Mann und seinem Fahrrad sofort an, dass sie Freunde sind. Kann sein, der Mann und das alte Fahrrad wissen gar nicht mehr wohin. Kann auch sein, dass sie schon seit Jahren nur die gleiche Runde ziehen. Ich glaub, der Mann hat längst ein Rad ab, weshalb er sein Fahrrad liebt. Kann auch sein, dass das alte Fahrrad diesen Mann eigentlich schiebt. Kann sein, der Mann und auch sein Fahrrad fahren einmal um die Welt. Oder sie schleppen sich zum Schrottplatz, weil an beiden nichts mehr hält. Sein altes Fahrrad, grad noch waren beide neu. Und weil es niemals größeren Spaß gab, deshalb blieben sie sich treu.
Das alte Fahrrad von Manfred Maurenbrecher. Horst Evers. Sie fahren ja kein Auto, ne, soweit ich weiß.
Ich bin tatsächlich in meinem Leben schon Taxi gefahren, damit habe ich Geld verdient, war auch Eilzusteller bei der Post, aber ich habe kein eigenes Auto
mehr. Dienstlich halt dann.
Genau.
Ja, kein eigenes
also
Auto.
Also seit mittlerweile auch 25 Jahren habe ich kein Auto mehr, was in Berlin auch, ich fahre ja viel, sonst viel mit der Bahn, in Berlin brauche ich es nicht.
Braucht man nicht.
Zum jedes Mal, wenn ich einen Mietwagen habe und einen Parkplatz suche, denke ich, boah, war das eine super Entscheidung, kein eigenes Auto zu haben.
Haben Sie denn auch so ein altes Fahrrad, mit dem Sie rumfahren?
Das war auch mal jünger. Das ist das Fahrrad, das wir damals eben vor 17 Jahren umgerüstet haben, damit ein Kindergepäckträger hinten drauf passt.
Aha.
Und das habe ich tatsächlich immer noch. Das bringe ich tapfer jedes Jahr zur Inspektion, weil es wirklich immer mehr Probleme hat eigentlich. Aber ich habe, wie bei vielen Dingen, ich habe immer große Probleme, mich von irgendwas zu lösen, was ich gerne habe. Und auch das Fahrrad habe ich total gerne.
Ja.
Und auch wenn es sicherlich viel leichter laufende und bessere Fahrräder mittlerweile geben würde, möchte ich doch so lange wie es geht mein Fahrrad weiterfahren.
Mhm. Sind Sie so ein Sammler von Dingen, die Ihnen ans Herz
gewachsen
sind?
Also man merkt es ja auch ein bisschen an den Hemden, dass ich jetzt, selbst bei Hemden, die eindeutig Auftrittshemden, die aussortiert sind, ich behalte sie dann trotzdem, weil ich schon auch das Gefühl habe, ich habe auch Verantwortung für Dinge. Also Dinge, die mir Dienste erwiesen haben, mit denen ich viel erlebt habe, die sind dann auch in meinem Verantwortungsbereich noch mit drin. Und zumindest so lange, wie ich es kann, übernehme ich dann auch diese Verantwortung und sorge dafür, dass sie einen guten Lagerplatz haben.
So geht es mir mit meinen Rucksäcken. Ist immer der gleiche Rucksack, aber nicht derselbe dann eben.
Ja, wobei es natürlich auch eine Kunst ist, und da werden ja ganze Bücher drüber geschrieben, sich von Sachen auch mal zu lösen und Sachen wegschmeißen zu können.
Das können Sie nicht, oder?
Ne, das kommt auf die Dinge an.
Ja.
Also beispielsweise jetzt Elektronik. Ich bin zwar auch, wie viele Leute, ein manischer Kopierer und Festplattensammler. Also praktisch jeder Text von mir ist ungefähr 5-mal auf Festplatten gesichert, an verschiedenen Orten, in magnetsicheren Schachteln und so, weil ich immer Angst habe, es könnte. Aber wenn dann alles vom Computer runter ist, kann ich ihn gut weggeben. Also elektronische Sachen habe ich keine Probleme mit. Das sind dann mehr Sachen wie Fahrräder und Helm.
Okay. Mit Helm oder ohne Helm?
Ich muss zu meiner Schande gestehen, weil ich ja nun auch wirklich nicht lügen will, immer noch ohne Helm. Oder ich bin natürlich, wie viele Eltern dann auch, bei den Kindern in Erklärungsnot gekommen, warum sie unbedingt einen tragen müssen und ich eben nicht. Und zu meiner großen Überraschung habe ich, als ich meiner Tochter dann als Argument sage, naja, bei mir kommt es ja nicht so drauf an, wenn was passiert, hat sie das akzeptiert. Wo ich dann, als ich kurz drüber nochmal nachgedacht habe, auch eigentlich dann wieder ein bisschen enttäuscht war.
Ja, ja. Manfred Maurenbrecher, um auf den nochmal zurückzukommen, mit seinem Lied Das alte Fahrrad, ja, der mit dem arbeiten sie auch zusammen, mindestens bei der Jahresendzeitshow im Mehringhof-Theater in Berlin. Der ist ja auch ein alter Kleinkunsthase.
Ja.
Wie sind Sie mit ihm zusammengekommen?
Na, als wir damals diese Vorlesebühnen gegründet haben, kannten wir ihn natürlich schon. Also wir wussten, dass es Manfred Maurenbrecher gibt. Für uns eben ein großer Star, ein wirklicher fantastischer Liedermacher mit ganz tollen Geschichten, die er einfach auch erzählt, ganz, ganz tolle Räume und so. Und wir haben dann immer bei den Vorlesebühnen dann auch relativ mutig halt mal Leute eingeladen. Und zu unserer großen Überraschung ist Manfred Maurenbrecher gekommen. Also der hat gesagt, ja, macht er. Und das war total nett. Und wir konnten unser Glück kaum fassen irgendwie, dass er so völlig zugänglich war und sehr nett. Und daraus ist dann viel entstanden. So dass wir jetzt seit, ich würde sagen, ungefähr 25 Jahren Programme, Zeug miteinander machen. Und ich empfinde das nach wie vor als großes Geschenk. Also das ist wirklich auch ein Monolith da in diesem Bereich. Und ich finde es sehr schön, dass wir nach wie vor fröhlich zusammen Zeug machen.
Auch ein Monolith in seinem Bereich ist unser heutiger Doppelkopfgast Horst Evers, der Geschichten erfindet, konstruiert, erzählt, vorliest und auch singt sogar. Bestsellerautor mehrerer Bücher, zum Beispiel Für Eile fehlt mir die Zeit oder Alles außerirdisch oder Wäre ich du, würde ich mich lieben. Oder Der König von Berlin, der ist im vergangenen Jahr sogar verfilmt worden.
Ja, von Lars Kaume.
Stolz?
Ich freue mich immer sehr, wenn sich Leute irgendwie mit dem, was ich geschrieben habe, auseinandersetzen. Also auch wenn es irgendeine Theateraufbereitung gibt oder Leute natürlich jetzt auch oft Lesungen mit Texten von mir dann veranstalten und so. Das finde ich immer schön. Das ist praktisch wie ein Song, der gecovert wird. In dem Falle, ich bin bei dem Film, muss ich ganz ehrlich sagen, überglücklich, dass ich von Anfang an gesagt habe, ich halte mich raus, weil das wäre die Hölle geworden. Er ist natürlich weit weg vom Buch, weil das auch alles gar nicht so ging.
Ich wollte gerade sagen, manche ärgern sich ja dann, dass es nicht so genau übernommen wurde.
Und ich finde aber, es ist genau richtig so, dass Sie Ihre eigene Herangehensweise hatten, weil es beispielsweise in dem Buch gibt es eine Riesenszene, wo das gesamte große Kaufhaus Alexa in Berlin am Ende mit Ratten geflutet wird, um sozusagen alles zu retten, wo Lars Kaume schon früh dann gesagt hat, das werden wir nicht machen können. Das ist, wir werden das weder real noch mit Rechnerleistung, das können wir nicht bezahlen für einen Fernsehfilm. Und da wäre es schon schwierig geworden, weil ich sage, ja, aber da läuft doch alles drauf hinaus. Und wir, so dass es eine tolle Entscheidung war zu sagen, ihr macht es. Es ist euer Film nach meinem Buch und ich habe einfach Spaß daran. Habe dann auch eine kleine Rolle gespielt und fand das super. Hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht. Und ich war aber trotzdem überglücklich, dass ich mir von Anfang an die vielen Diskussionen, das wäre nämlich quälend geworden, wenn ich mich eingemischt hätte, dass ich mir das alles gespart habe, das war genau richtig. Und so habe ich jetzt auf der einen Seite das Buch, mit dem ich immer noch sehr froh bin. Und auf der anderen Seite gibt es den Film, mit dem ich eigentlich nichts zu tun hatte, aber nach dem Buch, mit dem ich auch sehr froh bin. Und alles ist schön.
Horst Evers, das war ein Kriminalroman, Der König von Berlin. Ja. Da geht es auch um die Rattenplage, die mehr oder weniger mal in Berlin war oder immer noch ist, ich weiß es nicht. Ansonsten schreiben Sie so Geschichten aus dem Alltag gegriffen und es ist schon so ein bisschen konstruierte Realität. Nur manchmal denke ich, so oder so ähnlich hast du das auch schon mal überlebt, aber so wie Horst Evers das erzählt, da kannst du so richtig drüber lachen. Geht Ihnen das mit Ihren eigenen Geschichten auch so, dass in dem Moment, wo Sie sie geschrieben haben, im Nachhinein denken, naja, so schlimm war es ja nur auch nicht?
Ganz genau. Es ist natürlich auch immer eine Art der Verarbeitung. Und das ist mittlerweile tatsächlich so, dass es schon beim Erleben dann so ist. Selbst wenn es in dem Moment furchtbar ist, also wenn wir jetzt wirklich den Klassiker, wo ich so ja auch gar nicht mehr drüber schreiben würde, weil es schon viel zu oft gemacht wurde, aber ich nehme es jetzt mal als Beispiel, wenn ich in ein Bahnchaos reingerate, mit allem möglichen und alles geht schief, leide ich natürlich auf der einen Seite, weil ich ja schon irgendwo hin muss und wahrscheinlich dann auch auftreten muss und irgendwann dann auch da sein sollte, weil das sonst blöd ist für die Leute im Theater auch. Aber auf der anderen Seite denke ich auch die ganze Zeit, es ist aber auch irgendwie Materialsuche und es ist nicht so schlimm, ja, und habe so einen anderen Blick dann mit da drauf, weil ich direkt in dem Falle automatisch begriffen habe, alles, was ich erlebe, auch das Furchtbare, was ich erlebe, sind natürlich Erinnerungen und das ist, worum es geht. Das ist ein Erinnerungsschatz, den ich hinterher dann wieder haben werde und insofern ist es nicht schlimm, wenn was Schlimmes passiert. Diese Erinnerungen bleiben dir ja daran, es sei denn, es passiert was wirklich Schlimmes, was nicht mehr rückgängig zu machen ist. Aber solange es nur so Kleinigkeiten sind, also so, dass man halt mal einen ganzen Tag in der Bahn stecken bleibt, solange ist das eigentlich überhaupt nicht so wild, wie es sich im ersten Moment anfühlt.
Und so ein kleiner Alltagsärger bringt einen nicht um.
Ganz genau.
Horst Evers, heute ist er zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur und erzählt Geschichten über seine Geschichten. Es sind Alltagsgeschichten zum Lachen, Staunen, zum Zuhören und eben auch zum Lesen. Ich habe mal irgendwo aufgeschnappt, Herr Evers, Sie finden Bücher sexy. Nur Ihre eigenen oder auch die anderen geschrieben haben?
Auch die andere geschrieben haben.
Was zum Beispiel? Welche?
Also welche Bücher jetzt?
Ja.
Oh, das
gibt so ein paar Klassiker, die Sie mögen vielleicht.
Nein, es gibt immer sehr, sehr viele verschiedene. Ich weiß von Tilman Ramstedt, der Kaiser von China. Das war beispielsweise ein Buch, das ich seitdem immer wieder gerne verschenke. Marc-Uwe Kling zum Beispiel finde ich großartig, wie er das macht, in allem drumherum. Finde natürlich sowohl die Känguru-Geschichten als auch jetzt eben der Roman Quality Land so jung und schon so wahnsinnig gut. Und er erzählt so tolle Geschichten und freue mich dann einfach immer wieder, wenn ich höre, er hat wieder was gemacht. Und das geht natürlich bei vielen so und stürze mich dann drauf. Ich hatte bei den Vorlesern, hatte ich eben beispielsweise Axel Hacke zu Gast, wo ich natürlich auch immer denke, jede Woche so eine Geschichte, so schön, so toll. Und das ist etwas, oder bei Herrn Zippert ist es so ähnlich, der jeden Tag ja sogar das dann macht. Das sind eben Dinge, die ich zutiefst bewundere. Aber natürlich bei dieser Formulierung, Buch ist sexy, da geht es in der Tat weniger um Inhalt, sondern um die Form. Das ist einfach, wenn du unterwegs bist und irgendein Buch liest, das du in der Hand hast und so, sagt das unglaublich viel über dich aus. Es kann wirklich direkt anziehend sein. Du gehst praktisch durch einen Zug zum Beispiel und da ist jemand mit einem Buch, wo man sagt, das ist toll, das ist schön, dass jemand das Buch liest. Also wo wir gerade Manfred Maurenbrecher hatten, wenn jemand beispielsweise Ballade vom kleinen Doppelleben, ein Buch von ihm, das jetzt nicht so häufig verkauft wurde, wenn das aber dann jemand hat, das ist aber jemand, der sich richtig auskennt. Mhm. Also das ist jemand, und das ist dann direkt sexy. Während wenn jemand, was ich ja gut verstehe, was ich auch selber mache, dann ein E-Book liest oder im Smartphone tatsächlich, das ist halt nicht sexy. Das ist nur, wenn du das Buch so in der Hand hast, dann ist es ein Accessoire. Dann ist es etwas, was über dich aussagt, was viel mehr aussagt als irgendein Kleidungsstück. Also was einen viel mehr verändern kann. Also du kannst noch so eine coole Jeansjacke anziehen. Es ist niemals so cool, als wenn du das richtige Buch in der Hand hast.
Also ein Buch kleidet.
Und kann sehr sexy sein. Ja, also ist es sexy sein. Ich würde, wenn ich auf der Suche wäre, bin ich natürlich nicht, um Gottes Willen. Aber wenn ich auf der Suche wäre, würde ich aufs Buch gucken.
Okay. Naja, vielleicht werden ja Ende des Jahres ein paar Damen oder auch Herren das neue Buch von Horst Evers in den Händen halten.
Es wird heißen, es hätte alles so schön sein können. Aha. Also die Romane sind für mich ja wirklich auch echte Lustgeschichten, die ich schreibe, weil ich es mir wünsche, das zu schreiben und das auch sehr gerne mache. Das heißt, es wird wieder etwas ganz anderes sein als die ersten beiden Romane. Und diesmal ist es eine relativ geradlinige Geschichte über Jugendliche, die eigentlich gerade erwachsen werden und die aber sozusagen in eine Kriminalgeschichte reingeraten und eben in diesem Zwiespalt sind zwischen Flucht und Suche, wie man in der Jugend auch immer ist. Man flüchtet eigentlich vor allem, was man hat, und auf der anderen Seite sucht man und in diesem Zwiespalt sich befinden. Also es führt jetzt zu weit, das genau zu erklären. Es kommt zu der Situation, dass sie halt in einem Auto, das nicht ihres ist, unterwegs sind, wo eine Leiche im Kofferraum ist, und alles müssen sie eigentlich irgendwie loswerden, und das wird sehr kompliziert und es werden immer mehr Verwicklungen, es sind auch immer mehr Leute hinter ihnen dann her, und es wird wirklich eine sehr abgefahrene, sehr temporeiche Geschichte in sich, aber wo vor allen Dingen auch noch dieser Prozess des Erwachsenwerdens mit verhandelt wird zwischendrin. Und es macht mir einen wahnsinnigen Spaß.
Horst Evers. Heute war er zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Mein Name ist Karin Röther und Sie haben noch einen Wunsch frei, Herr Evers. Macklemore, The Ceiling Can't Hold Us. Was hat es damit auf sich?
Das habe ich jetzt tatsächlich mal mit reingenommen, weil ich nicht nur Stücke von Freunden mitnehmen wollte, sondern es gibt ja manchmal auch so Energielieder, die man dann zwischendrin hat.
Ja.
Einfach wo man in schwierigen Phasen, gerade beim Schreiben und so, dann einfach auch einen Push braucht. Und dieses Lied ist ein echter Energieschub, wenn man es hört.
Also ein Push für Horst Evers und ich bedanke mich für diese amüsante Stunde mit Ihnen.
Sehr gerne geschehen. Return to the Mac, get on what it is, what it does, what it is, what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up, first shot, come strut walking. A little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, nope, y'all can't copy yet. Glad, moonwalking, and this here is our party. My posse's been on Broadway, and we did it all way. Chrome music, I shed my skin and put my bones into everything I record to it. And yeah, I'm on. Let that stage light go and shine on down. That Bob Barker suit game and Plinko in my style. Money, stay on my craft and stick around for those pounds. But I do that to pass the torch and put on for my town. Trust me, on my INDEPENDENT shit hustling. Chasing dreams since I was 14 with the four-track busting. Halfway across that city with the back crushing. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give that to the people, spread it across the country. Labels out here, now they can't tell me nothing.